Der Basler Schauspieler Helmut Förnbacher wird Ende Monat 90 Jahre alt. Seit 70 Jahren steht er auf der Bühne und inszeniert auch Theaterstücke. Er hat in etwa 140 Filmen mitgespielt, darunter auch im Tatort oder im Derrick. Und nächsten Monat tritt er wieder im Taburett auf. Er ist jetzt hier bei mir im Führerpapier auf Prime News. Mein Name ist Claude Bühler. Herr Förnbacher, herzlich willkommen.
Dankeschön, dass ich heute kommen durfte. Ich bin gern gekommen.
Führerpapier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.
Herr Förnbacher, 90 Jahre und kein bisschen Liesling. Wie geht es Ihnen?
Also mir geht es wirklich gut, das muss ich sagen. Und ich bin da auch sehr dankbar dafür, dass es mir gut geht.
Sie haben im Vorgespräch einen Herzinfarkt erwähnt. Was ist da passiert?
Ja, also ich habe, jetzt muss man dazu sagen, ich habe einfach sehr viel geschafft in meinem Leben. Ich habe ununterbrochen Film gedreht, dann mein eigenes Theater gehabt daneben und Bücher geschrieben, also vor allem drei Bücher. Und irgendwann ist das, dann ist auch noch Pandemie dazugekommen im Theater und das ist natürlich ein schreckliches Erlebnis gewesen für mich und für meine Schauspieler und für alle, aber das muss ich ja niemandem sagen. Nur ist das eine schwere Zeit gewesen. Und dazu ist dann gekommen, dass unmittelbar nach der Pandemie die Deutsche Bahn, weil mein Theater ist ja im Badischen Bahnhof, der ist zwar zmitzt in der Stadt, liegt aber in Deutschland, weil das Gebiet deutsches Hoheitsgebiet ist. Das heisst, entschieden wird dort in der Deutschen Bahn, und zwar zu Berlin. Die haben jahrelang für uns entschieden, weil wir sind dort provisorisch gewesen. 25 Jahre lang provisorisch. Das ist an sich schon eine großartige Sache. Aber irgendwann haben sie dann mal gesagt, jetzt geht es nicht mehr. Wir müssen da einen größeren Umbau machen und dann wollen wir doch vielleicht einmal Geld verdienen. Weil mit Theater verdient man einfach kein Geld, auch nicht die Deutsche Bahn. Und wir haben dann gedacht, ja gut, also nach 25 Jahren können wir nichts sagen, das ist ganz klar. Wir gehen raus und suchen uns ein anderes Theater. Und das haben wir nicht gefunden. Aber das Rausräumen von 25 Jahren, von diesen ganzen Kulissen, wir haben ganze grosse Halle gehabt, in Münchenstein, wo unser Fundus war. Wir haben tausende von Kostümen gehabt. Wir haben das alles müssen vernichten. Wir haben schon einige Sachen können weitergeben. Aber die anderen Theater, die haben auch keinen Platz. Also für unsere ganze grosse Kulisse, die wir hatten, haben wir niemals gefunden, wo wir die haben können geben, weil die gar nicht in die anderen Theater passen. Die haben ganz andere Maße. Also muss man das alles zerstören? Oder eine Zuschauertribüne, die wir eingebaut haben, in die wunderbare Bahnhofshalle, die wir gesehen haben, ist grossartig. Bestes Eisenmaterial, Stahl, Edelstahl, der Untergrund. Dann muss man das alles ausreißen und kaputt machen, weil inzwischen Bedingungen anders sind. Sicherheitsbestimmungen. Wir haben eine Tribüne gehabt, die 80 cm hat. Inzwischen muss man einen Meter haben. Das heisst, wir haben sie nicht mal zurückgeben oder jemandem verschenken, sondern zerstören müssen. Und das alles zusammen hat wahrscheinlich dann doch dazu geführt, dass der Körper bei mir gesagt hat, oder der Kopf, oder wer auch immer, nein, Helmut, jetzt ist es so weit, jetzt hörst du mal auf. Und wir haben am Silvester noch gespielt, drei Vorstellungen bis um 1:30 am Morgen. Und am anderen Tag, am 1. Januar, habe ich dann gemerkt, oh, jetzt ist es nicht mehr so gut. Ich habe das natürlich schon vorher gespielt, aber gespürt. Aber dann ist es natürlich so, wie ich sehe, dass ich sagen musste, ja, okay, jetzt gehe ich halt mal in Notfall. Und das haben wir auch gemacht. Wir sind in Notfall gegangen. Zuerst ins eine Spital und die haben dann gesagt, oh, das ist für uns nicht mehr möglich. du musst einen Spezialist haben. Dann haben wir ins nächste Krankenhaus gesteckt und das hat mich ins Unispital in Basel gefahren. Dort habe ich jetzt das unglaubliche Glück gehabt, dass am 1. Januar die beiden Chefärzte von der Herzabteilung, die wirklich Koryphäe sind, wo von der ganzen Welt Leute kommen, um sich behandeln zu lassen, beide sind da gewesen und nicht, was man sonst von Chefärzten denkt in der Schweiz am 1. Januar, irgendjemand in den Bergen gehen Skifahren oder sonst irgendjemand. Nein, beide sind da gewesen und beide haben mich vom Theater kennt und haben dann gesagt, oh, da machen wir jetzt alles dafür, damit er wieder auf die Bühne kommt. Er muss wieder auf die Bühne. Und dann ist am nächsten Tag ist die Operation gewesen. Und da kommt man dann auf die Welt, weil da kann man nicht mehr. Und der Chefarzt, der wirklich ein Koryphäe ist und großartig, hat mir dann gesagt, und das finde ich eben auch schön, es geht nicht ohne Humor, geht es einfach nicht. Er hat mir gesagt, es tut mir leid, jetzt muss man mich aufschneiden wie eine Weihnachtsgans. Und das haben sie dann auch gemacht. Und das ist dann auch so. Das darf man gar niemandem erzählen, wie das ist. Aber es ist wirklich eine Wahnsinnsoperation. Sie nehmen das Herz raus. Sie tun den ganzen Körper aufschneiden, suchen nach irgendwelchen Venen, die man noch brauchen kann, damit sie das alles neue Leitungen können bauen können, damit das Herz wieder atmen kann, damit das Herz wieder Blut hat und kann wieder pumpen. Und das ist dann eine stundenlange Operation. Und wenn man dann endlich so ein bisschen aufwacht in der Intensivstation und merkt, dass man noch lebt, dann kann man schon mal innerlich ein bisschen durchschnaufen. Und danach muss man aber auch sagen, jetzt stellst du die Positive zum Leben. Jetzt muss man auch etwas dafür tun. Jetzt haben die Ärzte wirklich das Beste gemacht, was überhaupt möglich ist. Sie haben es gemacht, dass du die Operation, die unglaublich schwierig ist, dass du dir überlebst. Jetzt musst du als Mensch auch etwas dafür machen, dass sich das gelohnt hat, dass es einen Sinn kriegt, dass die gemacht haben, dass die das gemacht haben. Und wenn du dich dann positiv dazu einstellst, dann kommt es wieder. Und dann kommt es eben so weit, dass ich heute dankbar sein kann und wirklich mich freue, dass ich praktisch ein zweites Leben geschenkt gekriegt habe.
Unglaublich. Was hat das bei Ihnen gedanklich und auch seelisch ausgelöst? Also der Ruf von der Endlichkeit quasi im Alltag?
Also der Ruf von der Endlichkeit ist sowieso etwas, was ich nicht verstand und was ich auch nicht begriffen wird. Und wo ich wirklich nicht weiss, wie ich da damit so umgehe. Jetzt lebe ich schon so lange, aber da habe ich keine Ahnung. Weil ich verstand es auch nicht. Ich halte es auch nicht für gerechtfertigt. Da ist irgendeine Macht, die ich jetzt gar nicht bestimmen will, wo da ist, wo alles auf dieser Welt bis ins kleinste Insekt großartig schafft. Das ist alles da. Auch wir als Menschen, was sind das für gewaltige Sachen, die wir da gekriegt haben und einfach da sind und machen. Es ist so viel investiert worden in uns, in die Natur, in alles. Und dann muss das aufhören. Überall.
Sind Sie gläubig?
Ich weiß eben nicht, was man unter... Also ich bin nicht mehr das gläubig, was ich gesehen bin als kleiner Bub, dort in Basel, in der Kirche, wo ich wirklich, also wie alle Buben zu dieser Zeit oder Mädchen, wirklich gläubig gewesen bin. Ich habe wirklich an den lieben Gott geglaubt und das ist klar. Aber heute kann ich das... Ich finde es schade, weil Glaube ist etwas sehr Wichtiges. Und ist etwas ganz Tolles. Und wenn man das hat, dann hat man ein wunderbares Fundament, das man überleben kann. Ich bin allein durch meinen Abend als Schauspieler, als Mensch, als kritischer Mensch, bin ich natürlich ständig am Überdenken, was ist richtig, was ist nicht richtig. Also da komme ich sowieso nicht raus. Das ist wie mit der Wahrheit. Was ist wahr, was ist nicht wahr. Aber der Glaube ist etwas Fundamentales, wo einem aber halt ein bisschen abhanden kommt. Mhm. Also der Glaube, wo man glaubt, dass das der Glaube wäre. Es ist schon vielleicht etwas ganz anderes. Es ist irgendeine spirituelle Angelegenheit. Und das finde ich so. Es gibt sicher, also da bin ich überzeugt, es gibt sicher etwas Grosses, wo das Sinn macht. Aber wir sind einfach als Menschen zu blöd. Wir begriffen es nicht. Also unser Hirn ist einfach das Gleiche. Und vielleicht ist das auch unsere Aufgabe, irgendwann einmal das so wie zu haben, dass man das übersehen kann und verstehen kann. Aber im Moment verstand ich das überhaupt nicht.
Also wenn man Ihnen zulässt jetzt, da ist so eine Frische, da ist so viel Leben drin. Was ist Ihr Geheimnis? Sie spielen im Februar und im März zwei Hampfle-Stück. Darunter auch nach dem Friedrich Hürmatt, direkt darunter und sein Henker. Wie kommt es zu dieser Energie? Was ist Ihre Erklärung?
Da habe ich eigentlich keine Erklärung. Das ist einfach mein Leben.
Ja.
Also ohne das wäre mein Leben nicht mein Leben. Das kann ich eigentlich nicht anders formulieren. Es hat auch keinen grossen Sinn, glaube ich, darüber nachzudenken oder sich jetzt besonders toll zu fühlen, sondern es ist einfach so. Und dann macht man das, dann wächst das und dann geht es nicht anders.
Also Sie haben mal für einen Dokumentarfilm von mir über Hermann Hesse, haben Sie mal am Morgen um 10 Uhr einen Monolog vom Faust, vom Goethe gespielt, also für unsere Kamera. Ich meine, das kann man nicht einfach so. Wie disponieren Sie sich darauf, auf die verschiedenen Aufgaben? Auch wenn Sie jetzt daran denken, ich trete wieder auf. Also was machen Sie innerlich, um das dann noch so zu schaffen, dass Sie zufrieden sind?
Also zufrieden weiß ich nicht.
Das ist ja, okay.
Das ist ein anderer, das wäre jetzt etwas anderes.
Ja.
Nein, ich mache das, weil es mich dazu treibt. Weil ich ohne das wäre ich nicht der Fernbacher.
Ja.
Also das ist geil. Und jetzt sind wir wieder dort, also vielleicht vom lieben Gott. Aber das haben alle Menschen. Mhm. Es gibt keine Menschen, die nicht kreativ sind. Aber es haben nicht alle das Glück, dass sie die Kreativität auch können leben. Und ich habe das wunderbare Glück, dass ich das machen kann. Und zwar auf alle Seiten. Das ist ja vielleicht die Schwierigkeit. Ich verstand immer alle. Weil es ist ja auf mich aufgekommen, als Regisseur, auch als Drehbuchautor, meine Figuren zu verstehen. Das heißt, ich verstand auch die verschiedenen in unserem Beruf. Ich verstand einen Regisseur, weil ich bin ja ein. Ich verstand die Schauspieler, weil ich bin ja auch ein. Und ich verstand auch Produzenten, die etwas ganz anderes wollen. Die verstand ich auch. Das ist nicht unbedingt mein Bier. Ich bin zwar auch Produzent, aber das ist nicht mein Bier, ist Kreativität. Und das ergibt sich einfach. Dafür kann ich nicht. Die ist einfach da.
Okay, aber wenn Sie auftreten oder wenn Sie wissen, jetzt müssen Sie dann raus. Also jetzt geht das Licht an, das Publikum wartet, es ist still im Saal. Weil alle denken, jetzt kommt der Fernbach raus. Da passiert doch etwas. Also Sie wissen, jetzt 2 Stunden lang Anstrengung, volle Pulle, Konzentration. Wie disponieren Sie sich da dazu?
Das ist nur eine Einstellungssache. Das ist einfach eine innere Einstellungssache, wo dann ganz klar ist. Also beim Theater ist ja klar, das habe ich wochenlang, vielleicht sogar monatelang probiert, mit den Schauspielern, mit mir. Und irgendwann muss es auf die Bühne und dann kommt es raus. Die Schwierigkeit ist, und das ist auch keine Schwierigkeit, aber das Wichtige ist, dass im Augenblick, wo es entsteht, auf der Bühne, das ist auch der Unterschied denn vom Film, also wenn auf einer Probe intuitiv etwas entsteht, wo wir alle sagen, das ist der Moment, den müssen wir machen, braucht es 4 oder 5 Wochen Probe, dass man den Zobe so herstellen kann, wie wenn das erste Mal wäre. Aber das ist nicht etwas, dass man das nachäfft, sondern man muss es jeden Abend wieder empfinden. Das heißt, man muss eine Technik entwickeln, und das ist die Aufgabe vom Schauspieler, dass er, wenn er auf der Bühne steht, in dem Augenblick das Gefühl wieder empfindet und überträgt, so dass auch die Zuschauer das verstehen können, was man auf der Bühne meint.
Sie haben schon sehr früh in Ihrem Leben, also mit 19 haben Sie debütiert auf der Bühne, Sie haben schon sehr früh gewusst, was Sie wollen und vielleicht auch, was Sie können. Also mit 23 haben Sie ein Sartre-Stück inszeniert. Und Sartre hat dort noch nicht zum klassischen Kanon gehört. Also man hat das noch nie erfinden. Was hat Ihnen das gegeben, dass Sie gewusst haben, ich kann das eh?
Das ist dort, erstens einmal ist man jung. Das heisst, man überschätzt sich ja. Also so ist es ja nicht. Aber die Gedanken habe ich mir gar nicht gemacht. Sondern es ist einfach ums Machen gegangen, ums Innere. Das innere Gefühl hat mir gezeigt, dass wir das so machen müssen und wie wir es machen müssen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin natürlich nicht einfach so auf die Bühne gekommen. Ich habe meine ganze Jugend dort in Basel. Ich habe mit 5 Jahren habe ich mich entschieden, Schauspieler zu werden.
Ah, okay.
Und dann hat es 2 Berufswünsche gegeben, die ich meine ganze Jugend durch parallel behalten habe. Das eine ist Schauspieler, wie ich schon gesagt habe, und das andere ist Tierarzt gewesen. Das heisst, ich bin nach der Schule bin ich immer zuerst in Zolli. Dort habe ich im Karl Stemmler, das ist dort der bekannteste Schweizer Tierwärter, dort haben sie noch Tierwärter geheißen. Der hat auch ganze Bücher geschrieben und ist der Erste gewesen, wo kleine Affenbabys, Schimpansenbabys, wo die Mütter nicht haben wollen. Das gibt's leider bei den Schimpansen. Man weiß nicht warum, aber die schieben die Babys weg. Und die haben keine Überlebenschance. Und die hat er mit heimgenommen und hat sie mit der Milchflasche aufgezogen. Und da habe ich dabei sein. Und da habe ich also schon mal sehr viel gelernt. Ich meine, als kleiner Bub ist natürlich beim Tierarzt auch die Meinung gewesen, soll ich Direktor werden? Ist schon klar. Nachher bin ich, nach diesen 2 Stunden oder so, wo ich da oben im Zolli gewesen bin ich ins Theater gegangen, wo wir noch das schöne alte Basel Theater hatten. Und dort habe ich bereits in der Statisterie mitmachen. Aber was mir natürlich geholfen hat, wir sind keine reiche Familie gewesen. Meine Mama war eine alleinziehende Mutter. Und dann durfte ich dort schon in der Technik helfen. Also wenn ich nicht auf der Bühne geholfen habe, in den Requisiten oder so Sachen, dann durfte ich beleuchten. Und ganz oben im alten Stadttheater, im obersten Rang oben, hat es 2 Verfolger gehabt, 2 Verfolger-Scheinwerfer. Mit denen hat man in den Operen hat man die Stars, die unten waren, hat man dafür verfolgt. Das hat dort zu jeder Inszenierung gehört. Und seither liebe ich Wagner-Opern. Weil die sind zu dieser Zeit 5 oder 6 Stunden gegangen. Und das ist natürlich für Sackgeld eine richtige Freude. Und so habe ich das Theater von innen aus gelernt. Ich habe bereits mit 16 habe ich die erste Regieassistenz machen am Basel Theater. Also ich habe gewusst, wo ich engagiert wurde für meine erste Hauptrolle und für meine erste Regie, habe ich natürlich das Theater, habe ich natürlich das Theater schon von innen kennt.
Aber was ist denn der Anziehungspunkt eigentlich beim Schauspiel? Es gibt ja Leute, die werden oft auftreten, dann gibt es Leute, die finden, es ist eine Arbeit mit dem Text und mit dem Körper. Was ist für Sie der wesentliche Punkt gewesen?
Nein, der wesentliche Punkt ist dort gewesen, dass man das Leben auf der Bühne kann leben, dass man die verschiedensten Rollen kann spielen, dass man die kann im Publikum weitergeben kann, dass man eigentlich von dem Leben, wo um einen herum ist, dass man sich beschränken kann auf das, wo auf der Bühne denn die einzelnen Figuren, wo man ja nicht selber ist, sondern aber wo man vielleicht auch bewundert oder verabscheut oder was auch immer, aber wo man spürt, dass man die interpretieren kann, dass man die auf der Bühne zeigt.
Jetzt mal ganz handwerklich. Sie sind Regisseur. Sie haben viele Regie gemacht, Sie haben inszeniert auf der Bühne, machen das immer noch. Wenn jemand zu Ihnen kommt, einmal unabhängig von der Rolle, die Sie besetzen wollen, auf was achten Sie bei dem Menschen, wo Sie dann nachher denken, ja, der oder die wird das können und der oder die eher nicht? Was ist das Wichtigste für Sie?
Das kommt jetzt auch wieder ein bisschen darauf an. Beim Film muss ich natürlich jemanden nehmen, wo ich weiss, wie er ist als Schauspieler, den ich schon vorher kenne. Wo ich weiss, dass er das verkörpert, was ich mir vorstelle, dass er in der Lage ist, das zu machen, auch vom Beruflichen her. Also jetzt nicht nur vom Schwafeln her und machen, sondern wirklich vom Beruf her. Und damit ist das ja schon eingrenzt.
Ja.
Also ich weiss, welche Schauspieler wirklich gut sind und wo ich wahrscheinlich Schwierigkeiten habe mit. Auf der Bühne ist das auch, aber anders. Auf der Bühne brauche ich Leute, wo Menschen, wo der Beruf wirklich vom Fundament gelehrt haben.
Ja.
Und wo jetzt in der Lage sind, das auf der Bühne mit mir und vor allem auch mit den anderen. Weil das ist ja nicht, wenn man ein Solostück macht, ja, aber das geht wenig. Es ist immer eine Teamarbeit. Mhm. Und gerade, wo die Chemie untereinander mit Stimmen und wo man die Wege muss suchen, wie man das macht. Das ist sehr eine heikle Angelegenheit, wenn man ja früher war das 4 bis 6 Wochen gesehen, heute ist das manchmal länger, wo man wirklich ganz intensiv mit Menschen muss arbeiten, wo ja alle besonders sind. Es sind ja, gehen ja nicht Menschen in den Beruf, wo genauso gut, also nicht gegen Bauarbeiter. Ich habe in meiner Jugend auch Bau geschafft, damit ich ein bisschen Geld verdient habe für den Schauspielunterricht. Im Gegenteil. Aber es ist eine andere Art. Also bei uns sind eher die, die sonst im Leben Schwierigkeiten haben, die dann mit uns die Stück oder die Inszenierung erarbeitet. Das heisst, man muss auch sehr mit seiner Seele, die man da aufmacht, ohne das geht es nicht auf der Bühne. Und dann gibt es natürlich irrsinnig heikle Momente immer. Das ist ganz klar. Weil heute sagen sie alle, oh, der hat mich gemobbt. Ja, was heisst gemobbt? Man muss einen Weg finden, wie das geht, dass man die Einzelnen zusammenkriegt und wo am Schluss dann unten im Zuschauerraum die Leute sitzen und sagen, wunderbar, was ich heute oben wieder erlebt habe. Das ist Theater. Und das ist aber dann ein Gemeinschaftserlebnis. Also das ist der Unterschied. Im Film reicht es, wenn ich in dem Moment, wo die Kamera da ist, weil ich kann das immer wieder wiederholen, wenn es nicht funktioniert, machen wir halt 10, 20, 25 Mal die gleiche Szene. Im Theater, zu oben auf der Bühne nicht. Das heisst, der Moment von der Intuition, im Film, wenn ich den treffe, wenn ich das bisschen Leben einfange, wo sonst nie mehr einfangbar ist, wo dann dort ist, wenn ich das verwutsche, habe ich es für die Szene. Und eben im Theater muss ich das 4 bis 6 Wochen probieren, wie das geht. Aber das haben wir ja schon gesagt.
Ja. Aber wenn Sie einen Text lesen, nehmen Sie wahrscheinlich eine Vorstellung, wie der Satz muss gesprochen werden, wo allenfalls eine Pause reinkommt oder wie auch immer. Gehen Sie denn darauf zu, das muss in dieser Version gespielt werden, oder lassen Sie sich einen Vorschlag geben und dann finden Sie, wenn es plus ou moins ist, ja, okay, das nehme ich.
Also, das erste Mal habe ich ganz klare Vorstellungen.
Mhm.
Und ich möchte die natürlich auch umsetzen.
Ja.
Wenn mich aber ein Schauspieler überzeugt von einer anderen, das ist vielleicht früher noch nicht ganz so gewesen, da bin ich vielleicht weniger tolerant gewesen. Ja, weil das ist schon klar. Inzwischen habe ich das auch gelernt, dass man gute Vorschläge, weil es sind ja gescheite Leute, die auf der Bühne stehen, also Schauspieler, auch vor der Kamera. Dort ist einfach weniger Zeit, weil dort muss ich entscheiden und da gibt es keine andere Möglichkeit, weil anders geht es nicht, weil das wird dann einfach zu teuer, schlicht untergriffen. Ja. Aber am Theater, ein Schauspieler hat selber eine ganz genaue Vorstellung von seiner Rolle, wenn er gut ist. Also das haben sie logischerweise nicht alle. Es sind auch nicht alles gute Ärzte und es sind nicht alles gute Architekten. Es ist halt so auf der Welt. Aber wenn man auf einen intelligenten Schauspieler, der auch intuitiv ist, der Gefühl hat, der weiss, wie er das ausdrücken kann, wenn das besser ist als das, was ich vorgeschlagen habe, und das kann natürlich passieren und darf und soll auch passieren, dann höre ich natürlich drauf, ist ganz klar.
Sie haben eine reiche Bühnenkarriere hinter sich oder immer noch drin. Basel, Berlin, Hamburg, Bern, München, Köln, Zürich, Aachen, Frankfurt am Main, Mainz. Also es ist derartige Fülle. Wo haben Sie das Gefühl, dort habe ich den wirklichen Punkt erlebt, wo man im Schauspiel muss erleben, wo Ihnen am wertvollsten ist?
Also das kann ich lokal natürlich gar nicht verorten.
Ja.
Es geht nicht, weil das sind Erlebnisse, die man überall immer wieder einmal zum Glück hat.
Ja.
Ich habe natürlich hier in Basel, also ich meine, das Fundament von meiner Jugend, von dem, was ich dort in Basel gelernt habe, das kann man nie einfach anrufen.
Ja,
das
ja.
geht nicht.
Ja, ja.
Das kommt. Und das kommt aber, eben weil man ja überall intelligente und tolle Leute trifft, ist das überall möglich. Das ist auch auf einer ganz kleinen Bühne möglich. Das muss nicht immer ein Staatstheater sein. Also ich habe in Salzburg in der Festspiel gespielt. Das heißt aber nicht, dass ich das Großartige finde, als zum Beispiel dort in Basel an der Komödie etwas Großartiges gemacht zu haben. Also ja. Die Erlebnisse, die sind wirklich nicht ortsbegrenzt.
Ja. Warum sind Sie aber Basel treu geblieben? Also Sie hat ja irgendwo in Deutschland an einem wirklich grossen Ort hat es ja können ansiedeln und dort dann auch bleiben.
Also ich habe natürlich überall Wohnungen gehabt. Ich habe in Hamburg Wohnungen gehabt, ich habe in München Wohnungen gehabt, weil ich habe überall geschafft, also gerade vor allem für meine Filme. Ich meine, ich habe wirklich sehr viel Film gedreht, eben auch als Regisseur. Und bin am Wochenende möglichst immer wieder heim nach Basel gefahren, weil da ist meine Familie. Und dann ist es auch wichtig, mir ist es auch wichtig, den Ort als Heimatgefühl zu haben, auch als Basis.
Ja.
Aber gelebt habe ich natürlich überall.
Mhm.
Und auch überall gern. Ich meine, ich habe meine Filme fast in der ganzen Welt gedreht. Und es gibt eigentlich nie einen Ort, wo ich sagen würde, nein, das ist ein grusiger Ort. Ich finde, überall auf dieser Welt ist es schön, hat es tolle Flecken. Und gerade als Regisseur habe ich natürlich immer die Bonbon-Seite von, gerade, weil ich ja nicht nur Krimis, ich habe sehr viele Krimis gedreht, die habe ich vor allem in Hamburg gemacht. Aber für das ZDF habe ich das Gegenteil gemacht. Weil ich nicht immer können in deiner absoluten schwarzen Gegend drehen. Ich habe etwas fürs Herz wollen machen. Weil ich finde, gerade in deinem Beruf muss man divers sein. Darum habe ich eine wahnsinnige Abneigung gegen das, was nur in der deutschen Sprache, also in Deutschland, in der Schweiz und Österreich, aber vor allem hier bei uns in Deutschland und der Schweiz, der Unterschied zwischen E und U, das finde ich schrecklich, weil das gibt es nie. Also in England ist entweder ein Stück gut oder schlecht oder eine Inszenierung gut oder schlecht. Aber bei uns muss es immer eins noch drüber sein. Das ist das, was ich so... Darum ist da auch eine Zeit lang ist es passiert, dass man mit dieser Überbewertung, weil die Menschen, die am Theater, die großartig, wenn ich einen Film drehe, dann mache ich Tagesliteratur. Dann muss ich mit meinen drei Buchautoren, mit denen ich zusammenarbeite, wo jeder natürlich denkt, er ist weitaus besser als der Shakespeare, dann muss ich das dann eben sagen, dass sie das nicht sind. Und wenn ich mich freue, zwischendurch immer wieder zum Theater zurückkomme, weil da habe ich Weltliteratur, die geschaffen worden ist von Menschen, die weitaus intelligenter sind, die mehr erfahren haben, die mehr über das Leben wissen, als ich je wissen will. Mhm. Die großartigen Autoren, eben Shakespeare, Molière, aber auch in Deutschland. Ich meine, was ist der Faust für ein großartiges Stück? Also das muss man einfach wissen, wie toll, wie fantastisch das ist. Und wenn man das jetzt in dem Theater, wenn ihnen das plötzlich nicht mehr reicht, plötzlich haben sie das Gefühl, sie müssen jetzt besser sein. Also nicht nur wie meine drei Buchautoren beim Film, nein, beim Theater, sie müssen besser sein als der Shakespeare. Da müssen wir immer noch einen draufsetzen. oder bei einem guten. Nein, das reicht nicht, da muss noch ein bisschen Müller drin. Also es ist immer, es reicht denen nicht. Ja. Und das finde ich erschütternd. Und damit haben sie es auch geschafft, eine Zeit lang Theater, die sogenannte U-Theater, nein, eben nicht die E-Theater, die sogenannte E-Theater Lehrspiele. Und das ist eine ganz verheerende Entwicklung gewesen. Das ist übrigens etwas, was mir wahnsinnig leid tut bei meinem eigenen Theater, wo ich jetzt aufgeben musste. Weil wir haben es geschafft, in diesen 25 Jahren, dass aus der ganzen Schweiz und aus dem Loch Deutschland sind ganze Gymnasialklassen immer wieder bei uns gekommen, Klassiker anschauen, weil sie es hier verstanden haben. Und ich habe auch mit den Schülern, also mit den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten vorher geredet, habe ihnen erzählt, was wir mit Theater wollen und warum uns oder mir das Theater so wichtig ist. Und dass Theater eigentlich etwas Tolles ist. Und wir haben es geschafft, dass viele von den Schülern, natürlich nicht alle, ist schon klar, aber dass viele von den Schülern am Ende der Vorstellung gesagt haben, oh ja, Gottfried Stutz, Theater ist eigentlich etwas Geiles. Da kann man wieder angehen. Und das ist das, was mir jetzt leid tut, dass wir das halt nicht mehr können, weil wir die Bühne nicht mehr zur Verfügung haben.
Aber Sie sind beim Tabarettli untergekommen und spielen dort das weiter.
Ja, aber nicht die grossen Klassiker, das geht nicht. Mhm. Weil die beiden Rassers machen das ganz hervorragend mit ihren beiden Theatern, die sie da haben. Aber sie machen das auf eine wirklich fabelhafte, auch finanzielle, also wie sie das ankriegen. Weil Theater ist, also mein Theater, das hat keine Chance finanziell, da darf man gar nicht drüber nachdenken, das ist blöd. Aber sie haben es jetzt geschafft, in diesen vielen Jahren, das wirklich ganz hervorragend zu machen. Das bedeutet aber auch, dass ihr Theater voll ist. Mhm. Das heisst, ich kann dort nur spielen, wenn sie eine Lücke haben. Mhm. Und sie haben das sehr geschickt aufgeteilt mit einem Einmal-Stück, wo heute Stand-up-Comedies, wo da sind, wo die rissen sich alle drum, dort spielen zu können. Damit sind eigentlich schon mal das kleine Theater oben, Tabarettlich, damit eigentlich schon voll. Dann haben sie unten ihre eigene Komödie, die sie haben. Das ist auch immer voll. Und dann natürlich das Pfifferli. Mhm. Ich meine, wir haben das auch gehabt, in unserem Theater das Ridicule.
Ja.
Das tut mir auch leid, dass ich das nicht mehr machen kann. Aber das ist alles zu groß. Auch von den Menschen her, die auf der Bühne stehen. Es sind auch logischerweise weder im Tabarettli noch im Foto sind die technischen Möglichkeiten da. Also ich habe Bühnenbilder nicht einfach verschwinden lassen oder riesige Bühnenbilder bauen oder so. Das geht gar nicht. Mhm. Und sie haben in diesen vielen Jahren einfach gelernt, dass dort am Spalenberg mit Komödien an, leichte Sachen. Das darf schon auch ein bisschen einen ernsten Hintergrund haben. Aber es muss leicht sein, verdaulich sein. Und es ist auch ganz gut, wenn es Schweizerdeutsch ist. Mhm. Und ich finde Dialekt etwas Tolles, also ich finde es fein. Ich habe jetzt extra für die beiden Bühnen, wir spielen ja unterschiedlich mal auf der größeren, also im Foto oder im Tabarettli, habe ich die Geschichte entwickelt mit Lorio, wo wir die ganze Lorio-Sketch spielen, aber eben so, wie er das gemacht hat, der Bülow, am Fernsehen, wo er moderiert hat, seine eigene Sendung, auf dem Sofa, wo er gesessen ist. Und dann haben sie Sketch gespielt von ihm und zwischendurch immer seine genialen Cartoons gezeigt, die wirklich großartig sind. Die werden lang überleben. Das werden wirklich große Klassiker. Und das sind sie auch. Mit ganz klaren Strich hat er Charakter gezeigt und gemacht, die umwerfend sind. Mhm. Aber dafür habe ich jetzt die Rechte gekriegt von der Tochter vom Lorio, weil sie mich natürlich also von Deutschland her auch kennt, aber nur für Basel. Und weiter können wir das nicht mehr machen. Wir haben eine Schweizer Tournee mitmachen, weil es so fabelhaft ist und das konnte die Leute begriffen. Also für die Menschen ist es ganz toll, das zu sehen. Auch wenn sie den Lorio nicht mehr kennen oder noch nicht kennen. Aber die Kombination ist einfach großartig. Jetzt ist das nicht möglich gewesen, allein wegen der Rechte. Ich meine, die Sketch, das Gute, die hat er geschrieben, da sind die Rechte ganz klar bei der Tochter von ihm. Aber bei den Cartoons, das sind verschiedene Fernsehanstalten, heisst immer so schön in Deutschland, wo das produziert haben. Und da sind die Rechte so kompliziert, dass es unmöglich ist, dass wir das noch mal anders können zeigen. Sie haben jetzt eine Ausnahme gemacht für uns, aber das gilt wirklich nur für Basel.
Ich möchte auf das zurückkommen, was Sie gesagt haben bezüglich dem aktuellen Theater. Also, dass Sie kritisieren eigentlich, dass die Klassiker nicht mehr aufführen, sondern dass Sie sie interpretieren oder verziehen oder dekonstruieren oder however. Wenn man mit Theaterleuten heute redet, dann sagen die, wir müssen das machen. Wir müssen die Stücke weiterführen, sonst werden sie museal. Was würden Sie denen entgegnen?
Also da kann ich zum Beispiel entgegnen, dass es gerade umgekehrt ist. Man muss sie logischerweise heute interpretieren, also in der heutigen Zeit. Aber dazu muss man nicht andere Sachen drüber stellen, wenn man denkt, nein, das sind alte Klamotten, da müssen wir jetzt etwas Neues machen. Nein, aber man kann das allein durch die Interpretation, allein durch den Sinn, wo man rausschwellt, der Sinn, darum sind so Klassiker, wird immer bestehen bleiben. Und wenn man das schafft, darf man natürlich nicht vergessen, Shakespeare oder Molière, das sind Übersetzungen. Mhm. Übersetzungen sind Interpretationen.
Ja, ja.
Das kann man nicht eins zu eins, das geht nicht.
Ja.
Gerade nicht Shakespeare, ich meine, der ist jetzt in der Romantik übersetzt worden. Sehr schön, aber immer romantisch.
Ja, ja.
Das ist er aber nicht. Mhm. Er ist ganz vom Volk und zwar wumms, ein saftiger Spruch, wo da ist. Also wo man mit Dialekt eigentlich am besten könnte wiedergeben. Mhm. Jetzt geht das nicht, wenn man in Deutschland halt in Gottes Namen, man spricht Schriftdeutsch und nicht Dialekt.
Mhm.
Dort finde ich auch Dialekt schön. Ich habe mit bayerischen Volksschauspielern gedreht, aber auch im tiefen Norden. Was ist das für großartig, wenn man die Dialekt so kann machen, dass man sie trotzdem versteht. Oder in der Schweiz, das ist fantastisch, die Dialekt, die wir hier haben.
Mhm.
Aber für einen Kaufmann ist es eine Katastrophe. Also zum Beispiel für einen Filmproduzent. Ich kann einen Schweizer Film in Schweizer Dialekt. Ja, wo soll ich den zeigen? In den drei Kinos, wo es noch gibt in der Schweiz. Also das ist einfach schwierig, weil verkaufen kann man das nicht. Und auch unsere großartigen Schweizer Schauspieler, die ja an allen deutschen Bühnen spielen, das muss man einfach sagen, die kriegen alle nie einen Oscar, weil sie nicht englische Filme drehen.
Ja.
Das kriegt man nur als englisch sprechender Mensch. Das geht nicht anders. Also ist die Kommerzialität für die Potenz, die wir in der Schweiz künstlerisch haben, auch für Film, weil es gibt tolle Filmleute bei uns, ist einfach nicht da. Das heisst, es ist kein Markt da. Und das ist Katastrophe.
Ich möchte gerade beim Film bleiben. Sie haben 1968 den Film «Sommersprosse» über das Verbrecherduo Kurt Sandweg und Waldemar Welte in die Kinos gebracht, als Hauptdarsteller und Regisseur. Der Film ist sogar in den USA gezeigt worden. Was hat Ihnen das bedeutet?
Ja, für mich natürlich sehr viel, weil es ist mein eigener erster grosser Spielfilm gewesen. Das wollte ich natürlich unbedingt machen. Ich war zu dieser Zeit schon in Deutschland ein relativ bekannter Schauspieler gewesen. Ich habe dort zum Beispiel schon seit Verfüchse drei Hauptrollen, wo dort der erste Film war, wo nach dem Krieg ein Festival für Deutschland gewonnen hat. Und wir haben vorher schon irrsinnig gegen den deutschen Film, also Opas Kino ist tot, riesen Ding. Und haben wollen zeigen, dass wir den jungen deutschen Film auch so machen können, dass der wirklich lebt und gut ist. Und ich habe dann mit meinem eigenen Film, mit den Sommersprossen, habe ich das Thema gehabt, wo ich schon lange gewusst habe, dass ich dort einen Film machen wollte.
Warum?
Ah, gut. Das ist halt auch zu Basel entstanden.
Ja.
Auch wieder in meiner Schulzeit.
Mhm.
ich bin in sehr vielen Schulen in Basel, weil ein Mensch wie ich hatte dort zu dieser Zeit in der Schule Schwierigkeiten gehabt. Nicht unbedingt nur mit den Lehrern, aber vor allem mit dem Rektor von der Schule.
Was waren das für Schwierigkeiten gewesen? Das ist mir jetzt wunder.
Naja, weil dort ist mir ja noch geprügelt worden.
Aha,
in der Schule.
Okay, ja.
Und wenn man ein bisschen anders war. Mhm. Und ich bin halt mit ein paar Freunden, die wir hatten, wir sind halt ein bisschen anders gewesen. Wir haben auch nicht die Unterwerfung machen, weil es ist wirklich eine repressive, ekelhafte Zeit gewesen für junge Menschen eigentlich dort. Nicht nur für junge Menschen, aber für uns. Besonders, weil wir haben Freiheit wählen. Das eigentlich, was in der Schweizer Verfassung ist. Frei und führen und machen und tun. Und das haben wir dann natürlich auch in der Schule durchgesetzt. Und das hat Schwierigkeiten gegeben. So bin ich dann irgendwann einmal in Basel der Schüler gewesen, wo die meisten Schulfreunde in dieser Stadt kamen.
Sind Sie frech gewesen?
Ja, also die haben das so empfunden.
Ja, ja.
Also gut, also eine von der Schule ist die Mucke gewesen, am Münsterplatz, die gibt es auch heute noch.
Ja.
Und dort haben wir einen Lehrer gehabt, der glatt war. Es hat immer glatte Lehrer gegeben, aber ja, eben auch sehr viele andere, ja, die das Gegenteil gewesen sind. Ja. Aber der ist mit uns ins Polizeimuseum. Dort hat es das noch gegeben, jetzt haben sie es leider zugemacht. Und dort war ein älterer Polizist gewesen, ein ganz reizender Polizist, der hat uns Buben, wir sind natürlich toll in dem Polizeimuseum, ist alles gesehen, was wir großartig gefunden haben. Und dort hat er uns, wählte uns Handweg von diesen beiden erzählt, was die hier in Basel, ich meine, das ist ja furchtbar, was die hier in Basel angerichtet haben. Die haben allein in Basel etwa 12 Polizisten verschossen. Das darf man dann am Schluss sich selber, im Margaretenpark, also vor der Kunstdienstbahn, haben sie sich selber verschossen. Also ganz schreckliche Sache, wirklich schrecklich. 1934. Und dort sind noch die Originalwaffen von denen. Und der eine von denen hat ein Tagebuch geschrieben, sehr genau immer, was sie gemacht haben. Und auch dort, wo sie sich verschossen haben. Und da hat der erste Schuss, wo er sich selber gegeben, also der eine hat der andere ist tot gewesen, aber der andere noch nicht. Und dann hat er nochmal in sein Tagebuch hineingeschrieben. Und das ist dort alles. Und das vertrocknete Blut und alles in dem Tagebuch. Und das ist natürlich für uns faszinierend gewesen.
Ja, klar.
Und ich habe mir dort schon gedacht, da muss ich irgendwann mal einen Film drehen. Dort natürlich noch nicht gewusst, dass es wirklich kommt. Aber so ist das entstanden. So ist übrigens auch, wenn wir jetzt schon dabei sind, im Zolli eine von den grössten Erfolgen vom ZDF entstanden. Eben mit einem Schimpansenbaby.
Aha, ja, ja.
Wo ich gewusst habe, wo ich gelernt habe von Karl Stemmler, wie Schimpansen sind, wie sie denken, also wie sie sich fühlen, wie man mit ihnen leben kann. Und auch dort habe ich gedacht, da muss man irgendwann mal etwas Tolles machen. Und als ich dann fürs ZDF, dort sind wir auch schon mal gesehen, die Herz-Schmerz-Film gedreht habe, im Unterschied zu meinen Krimis, habe ich dem ZDF vorgeschlagen, dass man vielleicht etwas machen könnte mit einer Schimpanse. Weil es ist dort gerade in gesehen, dass man Schimpanse pflegt und wenn sie erwachsen sind, dass man sie aussetzt. Und zwar gibt es eine Station in Südafrika, wo die Tiere wieder an die Wildnis gewöhnt werden. Und den aussetzt. Man kann nicht mehr einen Affe, wenn man ihn nicht mehr braucht, kann man nicht einfach aus dem Käfig genau in den Wald setzen und sagen, geh jetzt auf die Bäume. Da habe ich keine Ahnung, was er da machen soll. Das ging nicht, der könnte nicht überleben. Und das wollte ich machen. Und ZDF war begeistert. Und dann haben wir ausgemacht, dass wir 10 Filme drehen und der Affe, den, also der Schimpans, dann in die Wildnis leben. Und ich wollte ja Tierarzt werden, also habe ich auch dem Tier die Würde erhalten als Tier. Weil ein Schimpanse ist ein wildes Tier, das vergisst man dann schnell.
Ja.
Und der 3-jährige Schimpanse ist stärker als der stärkste Mensch. Mhm. Der kann Gitterstab, zum Beispiel in einem Gefängnis, kann er von Hand auseinander. Das ist unglaublich. Also das ist wirklich faszinierend. Und nach dem dritten Film das ist so ein Erfolg gewesen, dass es klar war, dass ZDF eine Serie daraus machen will. Und das habe ich nicht wollen, weil die Entwicklung ist dann so, dass so ein Tier ein Mensch wird. Der kann dann plötzlich ein Flugzeug fliegen als Pilot und alles mögliche. Also wirklich schrecklich. Also für mich jetzt, ja, als Tierarzt, ja, schrecklich. Und ich habe dann versucht, dass wir uns da trennen. Ich habe dann die ersten 7 oder 8 Filme gedreht. Und das ist dann einfach der größte Erfolg geworden, wo es 250 Episoden haben sie gemacht, 250 Nein. Filme. Und die Schwierigkeit war, aus dem Vertrag rauszukommen, weil man ja als Regisseur so dicke Bücher unterschreiben muss. Mhm. Und irgendwann steht im Kleinen drin, dass man sich verpflichtet, bei Nachfolgeprojekten dabei zu sein. Ah. Ja, okay. Vor allem, wenn man dann noch, wenn ich jetzt die Geschichten erfunden habe und auch die Figuren. Also das ist alles bei mir und hier im Zolli in Basel entstanden.
Ich möchte zu der Sommersprossen zurückkommen. Sie zeigen jetzt den Film Ende Januar im Kinosaal 1, also im Küchling.
Richtig.
Zu Ihrer Geburtstagsfeier. Was erleben Sie, wenn Sie Ihre Arbeiten anschauen?
Also jetzt hier bei dieser Geschichte. Ich meine, ich habe nie wollen meinen Geburtstag feiern und habe das auch erfolgreich können verhindern. Es gab vor allem die runden Geburtstage. Ich habe ein bisschen das Glück gehabt, dass im Internet auch ein falsches Geburtstag vor mir gestanden ist, sodass ich immer können sagen, nein, gut nicht. Aber es hat dann auch sehr viel, es hat auch sehr viel Presse gegeben, die das nicht verstanden hat. Die haben gemeint, ich habe etwas gegen sie. Dass ich dachte, nein, ich habe etwas dagegen. Gegen Geburtstag feiern. Ich meine, wenn schon feiern, sollte man eigentlich die Mütter feiern. Ich kann nichts dafür, dass ich auf die Welt gekommen bin. Und auch nicht die Feiererei an einem anderen Tag. Man feiert ja jetzt vor und nach und so, nur nicht an dem Tag, wo etwas wirklich ist. Dass man jetzt Weihnachten noch an Weihnachten feiert, ist ein reiner Zufall.
Ja.
Finde ich. Und jetzt beim 90. Weil, da muss ich jetzt sagen, das ist ein geschenkter Geburtstag. Mhm. Da sind wir am Anfang von dieser Sendung. Ohne die grossartigen Ärzte gäbe es den Fürnbacher nicht. Und auch kein 90. Geburtstag. Also habe ich mich von meinen Kindern und auch von meiner Frau, von der Christina, überzeugen, dass wir jetzt den 90. feiern, dass wir rausgehen. Das heisst, wir feiern am Montag, das ist das Mal, trifft es am Montag. Am Montag zum Beispiel machen wir private Feiern. Aber ich, am Sonntag, der 26. Januar 1936, wo ich geboren bin, ein Sonntag war, bin ich ein Sonntagskind. Also machen wir jetzt am Sonntag davor, am 25. ein Geschenk für Basel. Das heisst, ich habe mich geeinigt mit dem jetzigen Inhaber vom Kirchli, dass wir dort zweimal Sommersprossen zeigen, mit einer kleinen Anmoderation, mit einer Frage- und Antwortrunde, die wir da machen, wo Sandra und Julian, also meine beiden Kinder, leiten oder moderieren, wo wir mich kann fragen, ich bin natürlich auch dort, wo man mich kann fragen, was man schon lange hat wollen fragen, ich bin dort. Und da machen wir jetzt eine öffentliche Feier für Basel. Das ist ein kleines Geschenk von mir und alle, die das hören, sind eingeladen für Menschen ab 14, weil vorher wurde der Film jetzt nicht empfehlen, weil es doch sehr viel brutale, aber auch sehr, sehr romantische Sachen drin geht. Es ist ein ganz ähnlicher Film von der Mentalität, weil er ist 1968 gedreht, von der Mentalität wie Bonnie und Clyde.
Ja.
Und
ja,
das hat dem Film natürlich auch ein bisschen geholfen von der Publicity her, muss ich sagen.
Wo Sie den Film gemacht haben, also was, von was haben Sie sich leiten lassen? Ich will auf den spannenden Film machen oder was war der Punkt für Sie?
Ja, der Punkt war, dass 1968 endlich das passiert ist, wo heute viel von der Jugend profitiert. Wo wir und viele andere endlich machen können, zeigen, dass man so unter dieser Repression, gerade in Deutschland und in der Schweiz, nicht unbedingt leben.
Was für Repression meinen Sie?
Ja, die Repression von außen, vom Staat, von der wo wahnsinnig versucht hat, unsere Kreativität zu unterdrücken. Mhm. Und wo auch immer gedacht hat, sie kriegen Angst, wenn wir jetzt da freiheitlicher sind und andere Sachen wollen. Und nicht nur so eng denken. Also, eng denken, das haben sowieso die Schweizer nie. Aber die Repräsentanten haben gemeint, das sei so. Und haben ums Verrecken wollen, dass das nicht rausgeht. Ich meine, man hat ja ein Beispiel. Wenn ich in Zürich im Schauspielhaus gespielt habe und die Vorstellung länger gegangen ist und ich nicht mehr auf den Zug gekommen bin nach Basel, dann habe ich mich in Zürich übernachtet, im Hotel. Ja, dann sind um 5 Uhr morgens die Zeitenpolizei schauen, ob ich allein in dem Zimmer bin.
Oh nein.
Ja, solche Zeiten sind das gewesen. Das war ganz schrecklich. Ich meine, Schwule, um Gottes Willen, das war ein Verbrechen gewesen. Da ist man am Lohnhof da oben, es ist mir eingesperrt worden. Das darf man einfach nicht vergessen. Das ist ganz, die Frauen haben kein Stimmrecht gehabt, nicht. Also, da haben wir dagegen sein, damit wir, also sogenannte freie Schweizer, damit wir das auch sind. Und das haben wir dort natürlich auch. Und der Film hat die ganze Aufbruchstimmung. Ich habe den Film jetzt dürfen, das letzte Jahr, also am 25, haben ihn dürfen an zwei Festivals in Deutschland zeigen. Am Cinefest in Hamburg und in Prag. Da bin ich eingeladen worden. Und der Film ist jetzt 57 Jahre alt. Und Menschen, es ist restauriert jetzt. Also das hat Schweizer Fernsehen jetzt sau gute Restauration gemacht. Das ist wirklich hervorragend. Und die Menschen, die da in deinen Festivals im Kino gesessen sind, und die Kritiker, die sind alle was erstaunt gewesen. Also erstens vom Film begeistert, das ist natürlich fein gewesen, aber nachher in der Diskussion habe ich gesehen, wie was erstaunt gewesen sind, dass man in der Schweiz zu dieser Zeit so einen Film hätte können drehen. Das hätte ich umgehauen.
Zu dem passt, also was ich gesagt habe bezüglich zum Beispiel auch Freiheit in der Sexualität, also der Spiegel hat damals kritisiert am Film, er zeige Entkleidungssex. Und sie haben auch mal eine Sexsatire produziert, wenn sie an den heutigen Umgang mit dem Thema denken, was fällt ihnen da dazu ein?
Ja, eben, das ist die Zeit, wo man endlich auch hat dürfen. Es ist ja fürchterlich gewesen. Ich habe vorher schon mal einen Film in Basel gemacht. Allerdings als Hauptdarsteller und als Drehbuchautor. Rosen auf Pumpe, der geheissen. Wo wir auch schon das versucht haben. Der Film ist einfach nicht so gut geworden. Also, das hätte einfach noch nicht so geklappt. Da hätte man wahrscheinlich gespürt, dass man mehr hätte wollen, als dabei rausgekommen ist. Ja. Ist ja klar, das ist ja auch verständlich und da habe ich auch nichts dagegen, dass man das als junger Mensch macht. Aber dort haben wir auch in der Steiner Vorstadt, in einem anderen Kino, was dort noch geht, Eldorado. Dort ist die Uraufführung von diesem Film gewesen. Und da ist richtig, also die Premiere, richtig wie das ist, mit Basel, mit Klicken und allem, richtig großen Aufwand. Zu dieser Zeit ist gesehen und wir haben den Film angefangen. Nach 20 Minuten ist die Polizei gekommen, hat das Kino gestürmt. Alle Zuschauer, es sind auch Leute, logisch, wie es von der Regierung drin war, alles. Die haben müssen raus, ein paar haben müssen auf den Lohnhof. Warum? Weil draussen im Kasten, wo Fotos gegangen sind von dem Film, dort noch schwarz-weiß. Das Plakat war schon farbig, aber die Pfoten waren alle noch schwarz-weiß. Hat man von der einen Schauspielerin die Hälfte von einer Brustwarze gesehen. Rums. Ich meine, so Zeiten sind das gesehen.
Ja, ja.
Also, dass man dort etwas hat müssen dagegen machen, ist klar. Und da bei unserem Film war dann das erste Mal, gewesen, wo wir haben können, zeigen, dass eine Frau auch blutschön ist.
Ja.
Und das ist natürlich für uns also wirklich ein Fan. Gerade in Deutschland habe ich den Film, den ich vielleicht ein bisschen übertrieben habe, aber wo wir es sogar ein bisschen lustig gemacht haben über das Ganze.
Ja.
Aber in Sommersprossen ist das natürlich alles sehr, sehr schön und poetisch und romantisch fotografiert. Kameramann übrigens, wo ich, haben wir noch Zeit, oder?
Ja.
Der Kameramann übrigens, der ist... Es hat einen anderen Kameramann, der Film sollte drehen. Ich habe gerade vorher in Prag habe ich ein oder zwei Filme gedreht. Das war gerade der Prager Frühling. Und die haben ganz tolle Filme gemacht. Und der Kameramann von dort, der hat eigentlich so wie Film drehen. Das haben wir abgemacht, dass er Sommersprossen, also der Kameramann ist. Weil der ist dort auch auf allen Festivals, ist der also richtig ein von diesen wunderbaren tschechischen Kameraleuten. Und er hat in London gedreht, die haben dort gedreht vom Pinteren Film. Und der Film, übrigens ein großartiger Film, aber die sind nicht fertig geworden. Und wir sind da in der Vorbereitung gewesen und ich habe den Sommer gebraucht. Also für den Film, für die ganze Atmosphäre und alles. Ich musste mit Drehen anfangen. Und dann habe ich gesagt, ja, was mache ich jetzt? Da tue ich, also natürlich auf sie Englisch, hat man gesagt, es geht nicht, er muss den Film fertig machen. Vor einem Monat oder so ist er nicht fertig. Also gut, dann hat man gesagt, er hat einen Schüler, den man empfehlen kann. Der sei wirklich großartig. Der hat jetzt gerade den Abschluss gemacht. Gut, bin ich angeflogen nach Bratislava in die Filmschule. Haben wir von ihm den letzten Film angeschaut, den er für Abschlussarbeiten gemacht hat. Alles schwarz-weiß, weil die haben kein Geld für Farbe. Er hat also von Farbfilmen noch nicht gewusst. Großartig. Ich habe ihn gerade mitgenommen. Sind wir da angeflogen und haben mit den Vorbereitungen angefangen. In dem Moment sind die Russen einmarschiert. Und er hätte nur mehr können zurück. Und das ist für ihn natürlich schrecklich gewesen, weil er ist richtig wie die slawische Familie. Familie ist für ihn das Größte gewesen. Und er musste da bleiben. Dank dem hat er einen Oscar gekriegt. Weil er hat nicht nur für meinen Film ganz gewaltige Kritiken gekriegt als Kameramann, weil wir sind so weit voraus gewesen und anders. Er hat dann auch andere Filme gedreht, weil er ja da bleiben musste. Ich habe noch 2 oder 3 Filme mit ihm gedreht. Und aber auch die anderen jungen Regisseure in Deutschland haben den mit ihm gedreht. Und da hat er einen Oscar gekriegt für Blechtrommel.
Ah, das war der. Okay, ja. Sie haben auch Anfang 70er Jahre im Film «Steppenwolf» mit den Weltstars Max von Sydow und Dominik Sandra gespielt. Der Film ist größtenteils in Basel aufgenommen worden. Die Fasnacht kommt prominent vor. Was ist für Sie das Wichtigste, wenn Sie an den Film denken?
Ja, 3 Arbeiten sind toll gewesen. Auch dort ein wunderbarer Kameramann, wo großartig, ich meine, ein Hauptdarsteller, wo man auf den Knäuel kann sein, wie großartig er ist. Dominik Sandin ist, jetzt, das, im Unterschied zu ihm, ist Dominik Sandin einfach eine Frau gewesen, die wunderschön war und die Chemie, was eben beim Film passieren kann, wie bei der Monroe, wo Chemie so überkommt, dass man umwerfend, dass man einfach umgeworfen ist. Wenn man mit ihr gespielt hat, hat man gesehen, das ist eine Schauspielerin wie andere. Aber die Kamera hat aus ihrer Wesen gemacht. Das ist auch wie der Romy Schneider. Also einfach, wow. Und so ist der Film jetzt auch ganz großartig. Ich habe vorher noch nie so wunderschöne Aufnahmen gesehen von Basel. Kilometer. Also wirklich großartige Aufnahmen.
Ja.
Und dann hat leider der Fred Haines, der Regie gemacht hat, der auch ein junger amerikanischer Regisseur, der auch plötzlich gefunden hat, dass man Film muss neu erfinden, hat dann gesehen, dass ein Schweizer Regisseur, der Godard, seine Filme verfremdet hat. Und dann hat er gefunden, dass wir es auch machen. Oh, und hat dann die ganzen Traumsequenzen und so, hat er verfremdet. Ja. Also er hat sie dann durch den Computer laufen. Und für mich hat er damit den Film kaputt gemacht.
Ja.
Wo eigentlich großartig war. Ich habe ja die Muster und alles gesehen und bin wirklich gespannt gewesen. Und als ich dann den Film gesehen habe, bin ich richtig verschrocken, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Auf was sind Sie am meisten stolz, wenn Sie so eine Rückschau machen?
Also ich mag das Stolz. Das war dann nicht so Schwierigkeit.
Ja, also, aber über was freuen Sie sich am meisten, sagen wir so?
Also ich freue mich, dass ich so lange so viel machen durfte.
Ja.
Man fragt mich natürlich wieder immer wieder, was ich jetzt lieber mache, Film oder Theater, oder ob ich lieber Regie mache oder spiele.
Was sagen Sie?
Ja, ich muss sagen, ich mache das alles genauso gern. Im Gegenteil, ich könnte ohne das andere nicht sehen.
Ja.
Ich finde Regie führen großartig, weil das braucht einfach noch ein bisschen mehr als Spieler. Das Spielen ist schon toll. Also auf der Bühne stehen, es gibt kein tolles Gefühl, als auf der Bühne stehen oder vor der Kamera stehen.
Wo Sie angefangen haben, 1955, hat es Theater und das Kino. Und richtig. Heute gibt es Fernsehen, Internet, Netflix, weiss der Teufel was alles. Warum überlebt das Theater?
ein Theater überlebt, weil es die unglaubliche Nähe hat und die direkte Begegnung mit dem Mensch. Und von der Spontaneität und vom Jetzt etwas, was nicht wiederholbar ist. Also man kann es schon wiederholen, aber es ist nicht mehr da. Es ist wie ein gutes Essen. Wenn man es gegessen hat, ist es in der Erinnerung vielleicht noch. Und im Theater ist es hoffentlich ein bisschen mehr als nur ein gutes Essen, weil das kann ja noch bleiben. Aber es ist beim Einzelnen, der unten gesessen ist. Aber das Erlebnis Theater, das kann man, ich meine, das gibt es schon mehrere tausend Jahre. Und es wird meiner Meinung nach auch noch mehrere tausend Jahre geben.
An diesem Punkt, mit einem wunderbaren Schlusswort, beenden wir die heutige Sendung. Helmut Förnbacher, ganz herzlichen Dank für das Interview. Hochintensiv, wunderbar. Vielen Dank.
Ich danke.
Für Oberbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.